Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Dr. Imke Mebes zu Gast. Sie ist Gynäkologin und Reproduktionsmedizinerin und mit ihr spreche ich darüber, welche Behandlungsmöglichkeiten Frauen zur Verfügung stehen, die ohne Partner ein Kind bekommen möchten. Liebe Imke, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Sally, ich freue mich auch.
Super, dann lass uns doch direkt loslegen. Stellen wir uns mal vor, ich bin über 30 Jahre alt, habe keinen Partner und wünsche mir aber Mutter zu werden. Was ist das Problem daran, einfach zu warten, bis ich den passenden Partner finde?
Naja, das Problem bei uns Frauen ist leider, dass unsere Eizellen mit uns mitaltern. Die bekommen wir mit, wenn wir auf die Welt kommen, werden also angelegt, während wir noch im Mutterleib sind. Und während wir älter werden, werden die eben auch älter und verlieren an Qualität. Und somit ist es einfach gegeben, dass wir Frauen im höheren Lebensalter schwieriger schwanger werden oder eben auch eine höhere Fehlgeburtenrate haben. Also es gibt schon ein optimales Zeitfenster für uns Frauen, wie wir unsere Elternschaft, also unsere Mutterschaft umsetzen können, beziehungsweise wie wir auch Vorsorge dafür tragen können. Und dann ist es sicherlich sinnvoll, als eine Frau Anfang 30 ohne Partner sich Gedanken darüber zu machen, was kann ich für mich tun? Wo stehe ich im Leben? Möchte ich zum Beispiel meine Eizellen einfrieren lassen? Oder könnte ich mir auch vorstellen, als alleinstehende Frau Mutter zu werden?
Mhm. Ja, und wenn ich das jetzt in meinem Kopf ausrechne, dann bedeutet das, die Eizelle, aus der ich entstanden bin, kam schon 1954 auf die Welt, als meine Mutter im Bauch von meiner Oma entstanden ist, richtig?
Klingt verrückt, ist aber so.
Ja, okay, puh, okay, da muss ich meinen Kopf erstmal drum rumwickeln. Ja, was ist der Vorteil daran für Frauen, alleine eine Mutterschaft anzustreben, Solomutter zu werden und nicht einfach die Eizellen einzufrieren und zu sagen, der richtige Partner kommt bestimmt?
Na, ich glaube, das ist eine sehr, sehr individuelle Frage. Wenn ich mir überlege als Frau, was möchte ich denn? Was ist meine Priorität? Es gibt durchaus Frauen, die zu mir in die Sprechstunde kommen, die sagen, was kann ich für mich gerade tun? Aber ich kann mir ehrlich gesagt ein Familienleben ohne Partnerin oder ohne Partner nicht vorstellen. Da brauche ich letztendlich nicht über eine Solomutterschaft weiter informieren, weil das ein klares Meinungsbild ist einer einzelnen Frau. Da würden wir eher über das Einfrieren von unbefruchteten Eizellen sprechen. Auf der anderen Seite gibt es auch Frauen, die sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, meinen Kinderwunsch jetzt umzusetzen. Ich möchte auch damit nicht länger warten. Vielleicht lasse ich sogar meine Eizellen einfrieren. Also auch diese Kombibehandlung haben wir durchaus, dass wir sagen, vielleicht lerne ich zu einem späteren Zeitpunkt noch mal einen Partner kennen, mit dem ich einen gemeinsamen Kinderwunsch erfüllen möchte. Aber jetzt stehe ich an einem Punkt, ich möchte jetzt meinen Kinderwunsch umsetzen, ich möchte Mutter werden. Und dann kommt eine Solomutterschaftsbehandlung durchaus in Frage.
Mhm. Und wenn man Eizellen einfriert, da so, ich sag mal, technisch gesehen ist ja so, dass die sehr lange haltbar sind. Aber wie ist das denn in der Realität? Also kann ich mit eingefrorenen Eizellen für immer und ewig Mutter werden?
Also theoretisch tatsächlich ja. Eine Eizelle, es ist ziemlich egal, ob sie jetzt ein halbes Jahr oder 6 Jahre oder 10 Jahre eingefroren ist. Davon kriegt die nicht so wahnsinnig viel mit. Es muss natürlich, finde ich, schon in einem vertretbaren Kontext passieren. Also wenn ich jetzt mit 30 meine Eizellen einfrieren lasse und überlege, dass ich mit Mitte 60 nochmal Mutter werden möchte, haben wir vielleicht eher ein ethisches Problem. Und da gibt es ja auch keine klaren gesetzlichen Regelungen, wo da die Altershöchstgrenze ist. Dennoch muss man sagen, gibt es ja auch im Ausland andere Regelungen, wo das begrenzt ist, die Lagerzeit. Das ist in Deutschland nicht so. Aber tatsächlich rein theoretisch ist diese Kryokonservierung von Eizellen etwas, was nach hinten raus keine Limitation hat. Die werden jetzt nicht irgendwann schlecht oder sowas.
Mhm. Ja, genau. Aber wie du auch beschrieben hast, muss man sich natürlich überlegen, der Rest des Körpers, der macht ja schon einen Alterungsprozess durch, ne, und würde ja die Schwangerschaft durchleben. Das ist, glaube ich, ein Teil. Und dann gibt's ja auch eine Lebensphase, in der man sich befindet. Und Frauen, die Mutter werden wollen, die möchten ja Mutter sein, die wollen das ja machen. Also die wollen ja auch im Tun sein und das Leben. Und ich glaube, ne, diese Vorstellung, dass bis dann sonst wann zu verschieben. Das ist, glaube ich, auch für diejenigen, die wirklich den Wunsch haben, jetzt in einer Mutterrolle diese Dinge zu tun, die man als Mutter tut, auch irgendwie gar nicht befriedigend.
Ja, also absolut richtig. Zum einen, natürlich steigen unsere Risikofaktoren aufgrund unseres fortgeschrittenen Alters, in biologischen Alters, dass wir einfach vielleicht selbst Dinge mitbringen, die eine Schwangerschaft verkomplizieren können. Aber das ist auch das, was ich als Vorurteil ausräumen möchte. Es geht hier nicht darum, dass wir diese Extreme haben, dass Frauen sagen, ich könnte mir vorstellen, mit Ende 50 Mutter zu werden, sondern dass Frauen sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, es in einem Zeitraum für mich etwas flexibler zu gestalten, wo man sagt, es kommt hier jetzt auf 2, 3, 5 oder 7 Jahre nicht drauf an, dann ist das ein realistischer Ausblick, muss ich sagen. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand eine absolut extreme Einstellung hatte, zu sagen, ich lebe mein Leben und wenn ich 65 bin und in Rente gehe, überlege ich mir das Ganze nochmal. Ja. Nee, das ist tatsächlich nicht so. Und es ist ja auch gut so, muss man sagen. Ich glaube, es hat alles so seinen Platz im Leben. Und das, was du eben gesagt hast, dass man auch als Mutterrolle dann aktiv dran teilnehmen möchte, das denke ich, ist bei den meisten Patienten auch der Fall. Und deshalb zu spät wollen die Patienten auch gar nicht diese Eizellen wiederhaben. Es ist eher der kritische Punkt, bis wann friere ich denn ein? Denn ich muss ja immer noch die Eizellqualität betrachten. Und da ist unser Appell aus Seiten der Reproduktionsmedizin. Wenn du mit dem Gedanken spielst, wart mal nicht ganz so lange. Denn je jünger du bist, desto besser wird deine Eizellqualität sein und desto weniger musst du wahrscheinlich einfrieren am Ende. Also du hast wahrscheinlich sogar weniger Behandlungsaufwand, um ein statistisch gesehen gute Chance zu haben, dass daraus später mal ein Kind entstehen kann. Und deshalb muss man da in meinen Augen zumindest aufklären, dass es diese Möglichkeiten gibt.
Ja, da gibt's ja diese Daumenregel, dass man pro Lebensalter der Frau eine Eizelle sammelt. Und ne, das heißt, wenn ich 30 bin, sammle ich 30 Eizellen.
Ja, ganz so streng sehen wir es nicht.
Daumenregel.
Daumenregel. Es gibt ganz gute Statistiken, die ich in den Aufklärungen auch verwende. Dann können Frauen sich das genau nochmal auch angucken. Dann hat man es ein bisschen visueller. Aber wir sagen immer schon so, dass 15 Minimum, lieber 20 plus Eizellen schon schön wären. Dann hat man auch statistisch gesehen zumindest eine ganz gute Prognose. Und insofern ist es eher so, dass wir den Appell aussenden möchten, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich vielleicht einmal beraten zu lassen. Das ist ja hier alles kein Kaufvertrag, was wir ja machen. Und dann zu entscheiden für sich, ist es überhaupt der richtige Weg für mich?
Ja, und das gilt ja für eine Solomutterschaft genauso.
Genauso. Ne?
Weil in dem Fall ist es ja auch so, dass wie auch immer, ich will ja meine Eizelle beisteuern als Solomutter oder unter den deutschen Regelungen muss ich sie auch beisteuern.
Genau.
Und das bedeutet ja, wenn ich jetzt mich mit der Tatsache auseinandersetze, bin nicht in einer Partnerschaft. Und bei den meisten Solomüttern ist es meines Wissens so, dass sie sich grundsätzlich schon eine Partnerschaft wünschen würden. Also dieses Vorurteil, das ist so ein unvermittelbare, das ist auch, glaube ich, Quatsch,
nee.
Sich das schon wünschen würden und das ja auch einfach mit einer ganz normalen Wahrscheinlichkeit möglich ist, aber jetzt bis zu einem bestimmten Lebensalter nicht passiert ist. Genau wie Social Freezing macht es ja schon auch Sinn, sich in dem gleichen Alter damit auseinanderzusetzen, vielleicht so ab 30, ne?
Ja, und man muss sagen, also erstmal, meine Patienten sind im Allgemeinen sehr nett und sympathisch und wirken so,
ja,
so gar nicht unvermittelbar.
Ja.
Ich glaube einfach, da kommen so Lebenswirklichkeiten zusammen. Ich meine, wenn Frauen mit mir reden und auch dann auch sehr schnell über ihre persönlichen Beweggründe reden, dann kommen ganz häufig Sachen wie, ich war in einer Beziehung, ich bin jetzt Mitte 30, diese Beziehung ist auseinandergegangen und ich möchte für mich etwas tun, weil ich eigentlich immer einen Familienwunsch hatte. Und das sind ja Frauen in Situationen, die sind, es ist absolut nachvollziehbar, dass man sagt, wo stehe ich denn persönlich? Habe ich einen Kinderwunsch, den ich jetzt umsetzen möchte, auch wenn vielleicht im Moment der Partner dazu nicht da ist? Denn so wie du sagst, ganz häufig ist es ja so, da gibt es ja auch gute Untersuchungen, dass auch alleinstehende Frauen dann im Laufe der Zeit wieder eine Partnerschaft eingehen. Und es einfach darum geht, dass man sagt, ich möchte mir diesen Druck eigentlich auch nehmen, zu sagen, ich muss unter Druck eine neue Partnerschaft finden, aufbauen und eigentlich damit auch den Partner auch subtil unter Druck setzen, dass ein Kinderwunsch doch ziemlich im Fokus steht. Gerade das wollen viele Frauen nicht. Und dann entscheidet sich ganz häufig, wo man sagt, welchen Weg gehe ich? Friere ich meine Eizellen ein, weil ich den Kinderwunsch im Moment für mich nicht umsetzen möchte? Oder möchte ich den Kinderwunsch jetzt umsetzen?
Ja, also die Frauen, die zu mir kommen und dann sagen, ja, Beziehung habe ich jetzt beendet und ich gucke jetzt nochmal, ob ich eine neue Partnerschaft eingehe, mit denen spreche ich immer viel darüber, wie du auch gerade gesagt hast, wie kann man ohne subtil Druck aufzubauen, sehr offen mit dem Kinderwunsch umgehen und dann auch den Mut zu haben, in so einem Kennenlernprozess so eine Selbstselektion in Gang zu setzen, nämlich dann jemandem, den man kennenlernt, zu sagen, du, ich habe echt einen Familienwunsch, ich würde mir wünschen, jemanden kennenzulernen, der auch eine Familie gründen will und zwar in 1, 2 Jahren und nicht in 5, 6 Jahren.
Mhm.
Und natürlich ist das schmerzhaft, wenn eine Person dann sagt, boah, ich glaube, da passen wir nicht zusammen.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein Weg, der ja wirklich ganz, ganz viel Mut erfordert. Und die andere Sache, das finde ich auch total wichtig, alleinerziehend zu sein, ist ja ein ganz normales Familienmodell. Also glücklicherweise ist ja bei den meisten so, dass sie nicht alleinerziehend sind, sondern getrennt erziehend. Also man darf ja die anderen Partner auch nicht ganz irgendwie auslöschen. Und ich sag mal ganz platt, auf dem Spielplatz kann man auch jemanden kennenlernen.
Also solche Tipps habe ich bis jetzt noch gar nicht verteilt. Das werde ich dann ab morgen machen. Aber ich muss auch sagen, mein Eindruck ist, wenn Frauen mit dem Wunsch einer Solomutterschaft zu mir kommen, habe ich immer das Gefühl, sie sind am Ende eines gedanklichen Prozesses. Diese Entscheidung, diesen Weg gehen zu wollen, steht eigentlich, wenn sie zu mir kommen. Und ich merke auch, die sind top organisiert. Also die haben wirklich ein gutes Netzwerk, die haben ein gutes Umfeld. Dort ist Familie, Freundschaft, irgendwas, wo sie sagen, darauf kann ich mich auch als Backup verlassen. Das heißt, komplett alleine in dem Sinne, dass man sagt, ich stehe hier wirklich komplett alleine und habe niemanden um mich herum. Das erlebe ich echt selten. Und das freut mich auch immer für die Frauen, weil ich ganz häufig auch erlebe, dass die Schwestern, die Brüder, die Eltern, dass die teilweise mitkommen und mit mir auch drüber sprechen und man merkt, dass eine Frau auch in dem Wunsch unterstützt wird. Mhm. Und das finde ich ganz toll, dass sich diese Möglichkeiten jetzt zunehmend aufmachen, weil wir damit natürlich auch einfach ein Familienmodell hier in Realität leben, was für uns ganz normal geworden ist. Und das möchte ich den Frauen auch mal mitgeben. Dein Wunsch ist absolut legitim und die Umsetzung deines Wunsches ist eine normale Kinderwunschbehandlung. Und das ist im Prinzip etwas, was in meinen Augen auch mal wieder gesagt gehört, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, die kommen zu uns und sind fast entschuldigend, dass sie sagen, also ich bin alleinstehend, aber ich habe einen Kinderwunsch. Und ich sage, nee, jetzt streichen Sie mal das Aber für sich und ersetzen Sie es und dann gucken wir weiter. Ne? Ja. Und das ist genau das, was ich eigentlich auch zum Ausdruck kriegen möchte, dass niemand sich dafür zu rechtfertigen hat.
Ja. Ja, es ist ja leider so, dass die Behandlungssituation zwischen den Bundesländern in Deutschland noch sehr heterogen ist und da je nach ärztlicher Berufsordnung das einfacher oder schwieriger umzusetzen ist. Und ich bin ja als Psychologin auch, habe ich so ein Sonderzertifikat, wo ich dann Frauen so eine Beratungsbescheinigung ausstellen kann und die das brauchen in manchen Bundesländern oder auch manche Kliniken wollen das haben. Einfach aufgrund dieser heterogenen berufsrechtlichen Situation. Und ich erlebe es genauso wie du, sowohl die lesbischen Paare als auch die alleinstehenden Frauen, die sind super vorbereitet und in der Beratung gehen wir dann halt die Punkte durch. Und ehrlicherweise sage ich da ganz oft entschuldigend, ja, es tut mir eigentlich leid, dass jetzt hier ihre Familienform ein Stück weit auch diskriminiert wird, weil sie jetzt hier zum Elternführerschein geschickt werden zu mir und es auch noch selber bezahlen müssen. Zum Glück war es bisher so, dass die meisten einfach mega nett waren und zu mir gesagt haben, ach Sally, weißt du was, es war total nett, wie du uns beraten hast und nochmal das Gefühl zu kriegen, es gibt Anlaufstellen und nochmal zu hören, es gibt Familienberatungsstellen, die generell für Familien mit allen Anliegen einfach da sind, die man aufsuchen kann. Und dass das immer ganz positive Situationen waren, aber ich kann das bestätigen, nicht vermittelbar habe ich noch niemanden kennengelernt und nicht informiert oder irgendwie blauäugig habe ich einfach auch noch niemanden gehabt.
Genau, das sehe ich genauso. Es gibt ja wirklich ganz viele Informationszentren. Es gibt so viele Informationsplattformen und ich merke auch, die Frauen sind sehr interessiert. Sie sind sehr gut organisiert. Sie können sich gut untereinander auch vernetzen. Und letztendlich ist es leider so, dass es immer noch sehr heterogen ist, fast von Klinik zu Klinik etwas akzentuiert unterschiedlich. Natürlich kann ich am ehesten nur von unserer Klinik sagen, wie es am besten, also läuft es für uns, wo wir sagen, wir haben es so und so geregelt. Wir haben versucht, es möglichst schlank zu halten für die Patienten. Eine familienrechtliche Beratung halten wir trotzdem für sinnvoll, weil wir sicherlich auch noch über die gesetzlichen Rahmenbedingungen sprechen. Aber ich glaube, dass viele Frauen so motiviert sind, diese Behandlungen dann für sich in Anspruch zu nehmen, dass die so optimistisch sind und sagen, für mich ist jede Information, die ich zusätzlich für mich gewinnen kann, eigentlich ein Plus. Und dann finde ich es super, wenn wir auch eben die dementsprechenden Netzwerke bieten können, die wir ja auch miteinander pflegen untereinander, damit wir einfach den Patienten auch viel Informationsmaterial zur Verfügung stellen können.
Ja. Und jetzt ist eine Frau da und du hast gesagt, die ist top informiert in 99,9% der Fälle. Was dann?
Also erstmal frage ich sie tatsächlich, ob sie schon wirklich ein paar detaillierte Fragen hat, weil sie vielleicht schon so viel weiß oder ob ich bei uns hier beim Urschleim anfangen soll. Und manchmal sagen sie, erzählen sie jetzt erstmal. Und natürlich gehört eine gute Aufklärung dazu, was sie erwartet, wie eine Kinderwunschbehandlung ablaufen würde. Aber was mir ganz wichtig ist, jede Patientin, die zu uns kommt, bekommt erstmal eine gute Diagnostik in Sachen Kinderwunsch. Das heißt, es wird überhaupt kein Unterschied gemacht, auch nicht in der Qualität, in der Ausweitung der Diagnostik, ob sie jetzt mit Partner, Partnerin oder alleine kommt. Das ist eine Kassenleistung. Das heißt, mein Beratungsgespräch, die Blutuntersuchung, die gynäkologische Untersuchung, eventuell weiterreichende Untersuchung, je nachdem, das ist ja auch individuell, das bespreche ich alles ganz in Ruhe mit ihr und bespreche auch mit ihr die Abläufe, wie es dann weitergeht neben unserer gynäkologischen Abklärung. Was heißt zum Beispiel, ob ich eine psychosoziale Beratung brauche, ob ich eine familienrechtliche Beratung brauche und natürlich auch die Frage, wie finde ich denn einen Spender? Mhm. Und das sind so viele Dinge, wo dann noch Fragen aufploppen. Und ich habe das Gefühl, die Patienten sind auch immer ganz froh, wenn wir da noch ein bisschen zur Seite stehen und ich sage, wenn sie da Rückfragen haben, was so medizinische Dinge angeht, auch was den Spender betrifft, dann melden sie sich, das klären wir. Aber natürlich ist die Entscheidung, welcher Spender wird es für mich, eine ganz persönliche Entscheidung. Da habe ich bei jeder Frau gesagt, da hänge ich mich natürlich auch nicht rein, weil das muss ihren Vorstellungen und entsprechen. Mein Rat ist allerdings immer, wenn ihr Spender sucht, es gibt so diesen Moment, wo man intuitiv sagt, das ist er. Das Profil sticht irgendwie raus. Und sage ich, wenn Sie den Moment haben, dann haben Sie ihn gefunden.
Ja, und dann auch nicht nochmal 20 Jahre weitersuchen, ne?
Genau, also ja. Vielleicht gibt es noch sozusagen einen Spender in Reserve, denn es gibt ja, ja immer mal realistisch so, dass die aufhören zu spenden oder dass es andere Gründe gibt, weshalb die Proben nicht verfügbar sind, dass man jetzt nicht sagt, jetzt stehe ich wieder am Anfang. Aber im Grunde genommen ist das immer so, ich finde das Bauchgefühl, was einen dazu bringt, zu sagen, das Profil passt super, das finde ich immer ganz wichtig.
Ja, und ich gehe nochmal zurück zu dem, was du am Anfang erklärt hast, nämlich der diagnostische Prozess, hast du ja auch erklärt, ist erstmal Kassenleistung. Und da habe ich ja noch in keinster Weise mich jetzt entschieden, eine Spendenbehandlung und eine Solomutterschaft zu machen. Da erfahre ich erstmal was über meinen Fruchtbarkeitsstatus.
Genau, also man kriegt erstmal einige Informationen und eigentlich ist zu jedem Zeitpunkt der Behandlung die Möglichkeit natürlich zu geben, und gegeben, dass man sagt, ich habe es mir irgendwie doch anders überlegt oder ich muss eine Pause haben oder ich brauche einfach den Moment, wo ich sage, ich nehme davon nochmal kurz Abstand. Also es ist ja mitnichten so, dass wir irgendjemand, auch wenn irgendein Behandlungsvertrag unterschrieben ist, zwingen, diese Behandlung durchzuziehen. Ja. Sehr schlimm. Aber letztendlich ist das so, erstmal erfährt man einiges über sich. Man bekommt wirklich einen, finde ich, sehr guten gynäkologischen Status und man bekommt viele Informationen. Und Patienten sind da sehr unterschiedlich, wie schnell sie darauf reagieren. Manche sagen, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück, das muss ich sacken lassen. Andere sagen, wunderbar, wir hören uns nächste Woche. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber diese ganzen Voraussetzungen, die klären wir eigentlich schon beim ersten Termin, was die Abläufe angeht und dann im Folgetermin, wie die Ergebnisse aussehen.
Ja, und wir sind ja alle durch unsere Schulbildung so ein bisschen auf diese Idee fixiert, dass sobald keine Verhütung mehr stattfindet und befruchtungsfähiges Sperma im Körper ist, eine Schwangerschaft entsteht. Aber das ist ja leider nicht zutreffend.
Nee, so fruchtbar sind wir nun auch wieder nicht. Also man muss schon sagen, erstmal unsere Wahrscheinlichkeit, pro Monat schwanger zu werden, ist klar altersabhängig. Wenn es danach ginge, müssten wir alle 23 bleiben. Das ist nämlich die kürzeste Phase zwischen, die Voraussetzungen sind gut gegeben und tatsächlich time to pregnancy, also bis die Frau schwanger wird. Danach verlängert sich das schon wieder. Dementsprechend muss man auch gut abwägen und auch wirklich individuell abwägen, welche Behandlungsform für die Patientin sinnvoll ist und am Ende die idealen Chancen zur Schwangerschaft beinhaltet. Also das ist von vielen Faktoren abhängig, nicht nur Alter, sondern gibt es auch irgendwelche Vorbefunde, die uns in irgendeiner Form dazu bewegen, mit den Patienten ein anderes Behandlungsmodell zu entscheiden. Und das kann man also auch nicht über einen Kamm scheren. Deshalb ist es manchmal auch gar nicht so günstig, sich andauernd zu vergleichen. Was hat die gemacht? Was habe ich gemacht? Weil es doch sehr viele individuelle Unterschiede geben kann.
Ja, zum Beispiel jetzt Endometriose oder PCO kann Einfluss haben, muss aber nicht. Genau. Und wenn da irgendwo in einem Forum steht, ich habe Endometriose und habe das und das gemacht und so und so schnell schwanger geworden, heißt gar nichts, weil genau. Endometriose kann fruchtbarkeitseinschränkend sein, muss es aber nicht, bei PCO ist es irgendwie ähnlich, ne?
Ganz genau.
Und insbesondere, wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass ja viele Frauen, die sich für eine Solomutterschaft entscheiden, grundsätzlich schon einen Partnerschaftswunsch haben und vielleicht auch parallel hier sich abklären lassen und aber vielleicht im Aufbau einer Beziehung sich befinden oder daten, ne? Also alle diese Dinge, die beeinflussen sich ja so ein bisschen gegenseitig in einem etwas komplexeren Kreislauf. Also viele kennen bestimmt den Begriff Mental Load. Also das ist ja schon einiges zu managen. Wie geht's denn dann für die Frauen weiter, wenn die diese Abklärung hinter sich haben? Es macht wahrscheinlich einen großen Unterschied, ob dann jemand eben medizinische Faktoren hat oder alle Lampen auf grün sind. Aber jetzt mal angenommen, eine Frau hat wirklich körperlich alle Lampen auf grün. Wie geht's dann weiter?
Also weiter geht's dann, dass ich dann empfehle, die Beratung wahrzunehmen und anschließend auch die Spendersuche durchzuführen. Und
also diese familienrechtliche Beratung?
Genau, die familienrechtliche Beratung. Es ist bei uns zumindest im Zentrum so, dass wir auch nur die als Grundlage nehmen zur Behandlung. Andere Zentren sehen es wieder anders. Familienrechtliche Beratung heißt, es gibt verschiedene Beratungsstellen, ob man jetzt Pro Familia nimmt oder auch einen Familienanwalt zur Beratung. Da kann man noch drüber sprechen, wo wir gute Erfahrungen mitgemacht haben. Und da gibt es eine einmalige Beratung mit einer Beratungsbestätigung und dann kann auch der Weg weitergehen zur Spendersuche. Die Spendersuche sollte erfolgen und abgeschlossen sein. Ich persönlich finde es immer entspannter, wenn die Proben bei uns sind, weil wenn der Zyklus anfängt und man weiß, die Probe ist noch irgendwie auf dem Postwege unterwegs oder auf dem Versandwege, dann werden manche Frauen nervös. Das würde ich denen gerne nehmen. Deshalb ist es dann so, dass die Proben bei uns kryokonserviert eingelagert werden.
Und wo kommen die her?
Die kommen aus Samenbanken. Wir haben in Deutschland einiges an Samenbanken, groß wie klein. Und es gibt natürlich auch ausländische Samenbanken. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Nämlich die deutschen Samenbanken unterliegen automatisch dem Samenspenderregistergesetz. Die ausländischen Samenbanken unterliegen deren gesetzliche Bestimmung in dem jeweiligen Land. Das heißt, es gibt durchaus auch Banken, die sich nicht an das deutsche Samenspenderregistergesetz halten. Aber ich führe eine Behandlung im Rahmen dieses sogenannten SAREC, wir sind faul und kürzen es einfach mal ab, durch. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass diese Proben genau unter diesen Umständen auch verwendet werden. Und deshalb kann es auch durchaus sein, dass so manche ausländische Samenbank für die deutschen Kinderwunschzentren eben nicht in Frage kommt.
Ah, das heißt, es gibt sozusagen Qualitätsstandards, die müssen den Regelungen des Samenspenderegistergesetzes entsprechen, weil du als deutsche Ärztin sonst auch die Behandlung gar nicht durchführen darfst.
Genau, also ich bin gehalten, diesem SAREC zu folgen und bei deutschen Banken kein Problem. Da gibt es sogenannte Abgrenzungsverträge, also da wird im Prinzip nochmal miteinander eine Kooperation vereinbart zwischen Kinderwunschzentrum und Samenbank. Bei den ausländischen Samenbanken ist es etwas komplexer und dort muss genau geguckt werden, aber es gibt ja auch eine sehr große europäische Samenbank, die hat Dependance in Deutschland und dort wiederum kann man dem SAREC dann folgen. Also die machen das unter der Gesetzgebung des SARECs und dann ist das auch kein Problem.
Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, den Weg der Solomutter zu gehen, dann wäre es nicht so clever, im Internet einzugeben Samenbank, weil dann kann ich nicht direkt erkennen, ob das jetzt eine ist, die hier hinschicken kann, beziehungsweise schicken können die alle, aber die unter dem Samenspenderegistergesetz hier verwendet werden kann.
Genau. Also wenn man Samenbank eingibt, kann natürlich alles Mögliche hochploppen. Ja. Wir geben schon einige Informationen, wo man vielleicht hier und da gucken kann, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass es Banken gibt mit sehr vielen Spendern, aber es gibt eben auch gerade Banken mit eher weniger Spendern. Und ich empfehle meinen Frauen immer, dass ich sage, in Deutschland könnt ihr euch wirklich alle Samenbanken angucken, die in Deutschland sind. Es gibt nicht nur in den großen Samenbanken gute Profile. Vielleicht gibt es mal per Zufall ein Profil in einer kleinen Samenbank, wo man sagt, hey, die hatten wir noch gar nicht so sichtbar auf dem Schirm. Bei den ausländischen Samenbanken gibt es aber schon mal die Situation, dass ich sage, wir haben uns das angeguckt, die Probe können wir einfach nicht annehmen. Und dann muss man halt weiter gucken.
Aus was für Gründen zum Beispiel?
Ja, weil die eben das Samenspenderregistergesetz nicht einhalten, zum Beispiel anonyme Proben sind. Ja, weil wir haben ja dadurch, dass wir das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung im Samenspenderregistergesetz verankert haben und wenn wir jetzt, nehmen wir als Dänemark als gutes Beispiel, wenn wir dort wirklich anonymisierte Proben haben, wo der Vater auch nicht die Kontaktdaten hinterlegen muss, also der Erzeuger, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, das entspricht nicht mehr unseren gesetzlichen Bestimmungen und damit dürfen sie die Probe nicht verwenden.
Ja, genau. Und das, was ja geregelt ist im Samenspenderegistergesetz, ist eben, dass das Kind bei dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die führen dieses Register, ab einem Alter von 16 Jahren fragen kann, wie sind die Identitätsdaten meiner Spenderperson? Und jetzt fragen sich vielleicht viele, hä, wie kommt ein Kind da drauf? Also jeder kann da anfragen und kann dann fragen, bin ich möglicherweise ein Mensch, der aus einer Spende entstanden ist und kann dann diese Identitätsdaten ausgehändigt bekommen. Das heißt natürlich nicht, es gibt eine Garantie auf einen Sozialkontakt. Genau. Ne? Person kann weggezogen sein, könnte möglicherweise verstorben sein, ausgewandert. Aber trotzdem, und das ist auch in vielen psychologischen Studien gut belegt, diese Message an das Kind, du darfst wissen, wer ich bin, die ist einfach wichtig.
Ja, und das muss man auch klar differenzieren, was du eben gesagt hast. Also dieses Recht aus Auskunft der Kontaktdaten und sozialer Kontakt sind zwei wirklich unterschiedliche Dinge. Und deshalb muss man schon sagen, wichtig, glaube ich, ist, dass man dem Kind die Möglichkeit gibt, wie denn der Mann nach vielleicht 16, 18 oder 20 Jahren, je nachdem, wie diese Zeitspanne am Ende ist, dazu steht, ob er den sozialen Kontakt möchte, das kann man natürlich nicht abschätzen. Aber die Männer, die diese Spende abgeben, denen wird klar gesagt, dass es diese Kontaktdatenweitergabe geben muss und geben kann, also auf Wunsch. Das heißt, jemand, der sich gedanklich damit auseinandersetzt und spendet, der muss sich eben auch mit dem Gedanken auseinandersetzen.
Ja, und hat er auch gemacht und weiß das auch und hat gesagt, ist okay für mich.
Genau, also in aller Regel sollte das wirklich der Fall sein. Und das hoffe ich sehr, denn das ist eine bewusste Entscheidung ja auch, eine Spende zu tätigen.
Ja, und diese Informationen bekommt aber ja die Frau, die die Samenprobe bestellt, nicht zum Zeitpunkt der Bestellung.
Nein.
Was bekommt die denn für Infos?
Die bekommt so eine Art Nickname, also die bekommt einen verklausulierten Namen. Die bekommt die Informationen über die Probenqualität. Sie bekommt einiges, was die Samenbanken auch sehr individuell aufbereiten an Informationen. Also es gibt ganz verschiedene Oberflächen, Informationsoberflächen. Es gibt zum Beispiel Samenbanken, wo man viel auch erfährt über Größe, über körperliche Konstitution, also eher athletischer Typ, über welche Interessenslagen, Talente, Kinderfoto, Sprechproben, schriftliche Proben. Also man kriegt eine ganze Menge mit. Was man nicht erfährt, ist der Klarname und die Identität des Mannes. Und dann gibt es wieder auch andere Banken, die machen es anders. Die sagen, was haben sie sich denn so vorgestellt? Und wir gucken mal, was wir an vorbereiteten Spenderprofilen für sie haben. Also ich sage auch den Frauen immer, stöbern sie ein bisschen und gucken sie, womit sie sich wohlfühlen. Mit welcher Art von Informationsweitergabe fühlen sie sich wohl. Und dort bleiben die Frauen dann auch meistens hängen.
Mhm. Ja, ist total spannend. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, denke ich so, ich finde, das hört sich ein bisschen an wie Online-Dating und es gibt so viele Leute, die haben geheiratet, jemanden, den sie im Online-Dating kennengelernt haben. Also irgendwie, es kommt mir ganz normal vor.
Naja, ich glaube, Online-Dating ist heutzutage auch etwas, was völlig natürlich geworden ist. Am Ende ist es ja völlig wurscht, wie man sich kennengelernt hat. Und im Grunde genommen ist es natürlich so, wie sollen denn sonst die Informationen von Spender zu Empfängerin kommen? Irgendwo muss es da natürlich Informationsplattformen geben. Und insofern ist das heutzutage, finde ich, schon sehr weitreichend im Rahmen dessen, was wirklich getätigt werden kann, wie viele Informationen dort weitergegeben werden oder man bekommen kann.
Ja. Und diese Familienform Solomutter, wie häufig gibt's die? Wie viele Frauen kommen im Jahr hier zu euch?
Ja, also das verzerrt ein bisschen. Ich glaube, ich mache recht viel. Also Ich glaube, dass ich so 20-25% meiner Patienten sind inzwischen Solomamas. Das mag auch sein, dass man da auch untereinander so ein bisschen Erfahrungswerte austauscht. Aber wir sind jetzt ja kein kleines Zentrum. Also wir haben schon deutlich über 100 Frauen im Jahr im Zentrum, eher mehr. Tendenz absolut steigend, muss man sagen. Also das ist auch ein Familienmodell, was immer mehr Raum greift. Und insofern ist es für uns keine außergewöhnliche Behandlungsform.
Mhm. Und ist das bei euch nur so oder in Deutschland generell ein Trend?
Ich glaube, das ist total unterschiedlich. Der Trend wird da sein und das sehen ja auch die Samenbanken auch. Die wissen ja auch, an wen sie Proben abgeben, dass der Trend eindeutig ist und sich tatsächlich auch innerhalb weniger Jahre nahezu umgekehrt hat. Ich fand dazu die Daten eines deutschen Samenbankenzentrums interessant, die mal aufgelistet haben, wer welche Proben abnimmt. Mhm. Und es waren vor wenigen Jahren noch das heterosexuelle Paar, wo der Mann nicht fertil war. Mhm. Und eine gewisse prozentuale Anzahl von lesbischen Paaren. Und
mit die, abnimmt meinst du, wer die kauft.
Genau, wer die übernimmt,
wer
sozusagen.
Ein Kind kriegen will,
genau.
Ja. Mhm.
Und jetzt ist es so, dass fast die Hälfte aller Proben an alleinstehende Frauen gehen. Mhm. Also es nimmt wirklich rasant zu.
Ja, das ist einfach ein ganz normales Familienmodell. Und das, wenn ich jetzt mal so überlege, was sind die Gründe dafür? Sind Menschen nicht mehr beziehungsfähig? I don't know. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, ein ganz wichtiger Grund ist eben auch, dass viele Frauen eine Bildung und einen Lebensstandard darstellen können, der es ermöglicht, ein Leben mit einem Kind zu führen. Natürlich ist es mit zwei Einkommen immer leichter, aber wir wissen ja aus der Psychologie auch, dass ab einem bestimmten Einkommenslevel das Geld und wie zufrieden man mit seinem Leben ist, nicht mehr gleichmäßig steigt. Das heißt, man hat da so ein Plateau, ab dem mehr Geld nicht mehr bringt. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was die Menschen einfach total realisieren. Mhm. Und Frauen dann sich vielleicht ihre Vermögenssituation angucken und sagen, es ist eigentlich kein Problem.
Ja, also ich glaube, da gibt es so vielfältige Gründe, die auch miteinander verflochten sind, dass man jetzt nicht singuläre Gründe rauspicken kann. Sicherlich wird der gesellschaftliche Wandel, auch die Rolle der Frau in der Gesellschaft, ein Riesenpunkt sein, die Unabhängigkeit Unabhängigkeit, auch die finanzielle Unabhängigkeit, wie wir erleben. Wenn wir darüber ausufernd berichten wollten, wird der Podcast 4 Stunden und ich brauche ein Glas Wein, damit wir hier in Schwung kommen sozusagen. Aber letztendlich geht es am Ende darum, die Selbstbestimmtheit der Frau in der Gesellschaft. Ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass viele Frauen auch sagen, ich traue mir das zu und ich kann das schaffen. Und das unterscheidet uns vielleicht auch von den vorangegangenen Generationen, dass wir hier viel mehr für uns selbst entscheiden können. Ich glaube, es hat nichts damit zu tun, dass wir beziehungsunfähiger werden. Denn wie gesagt, ich habe die wenigsten Frauen, die sich hier hinsetzen und sagen, naja, also Beziehung, das war noch nie mein Ding. Ich würde einfach nur gerne ein Kind. Sondern dass es so eine Mischkalkulation gibt, dass man wirklich sagt, ich würde sehr gerne eine Beziehung führen, aber ich bin jetzt in einer Lebensphase. Es hat sich offensichtlich jetzt nicht so ergeben. Aber es gibt einfach einen ganz zentralen Punkt in meinem Leben. Ich habe einen Kinderwunsch, einen Familienwunsch. Und ich habe das Gefühl, wenn ich ihn jetzt nicht umsetze, dann kann es sein, dass das nicht mehr kommt. Und dem werde ich hinterher trauern. Und deshalb glaube ich auch, dass die meisten Frauen sehr wohl beziehungsfähig sind, die bei mir sind.
Das finde ich total spannend. Und jetzt haben wir über finanzielle Unabhängigkeit geredet. Und ich habe ja so ein bisschen behauptet, ja, die haben alle Geld. Und trotzdem ist es ja so, dass eben unabhängig von dem, was in der medizinischen Diagnostik rauskommt, also vielleicht auch eine schwere Endometriose, die fertilitätseinschränkend ist, die Behandlung ist dann selber zu zahlen. Ja,
also wir haben nach wie vor den Status, dass eine, egal ob man jetzt sagt, wir befinden uns in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft oder wir brauchen generell eine Samenspende, wenn man das jetzt aber ausweiten möchte, auch auf die heterosexuellen Paare, die zu uns kommen, oder ich bin eben alleinstehend, es ist eine Selbstzahlerleistung. Mhm. Ja. Da gibt's tatsächlich auch unabhängig von den Gründen, medizinischen Gründen der Frau, sofern sie vorliegen sollten, gibt es tatsächlich da keine Abstufung.
Das heißt, du hast vorhin erklärt, der gesamte diagnostische Prozess, der ist genau gleich für eine Frau, die mit einem Mann, mit dem sie verheiratet ist, hier hinkommt und eine Frau, die alleine hier hinkommt, aber die ganze Nummer mit dem Geld ist halt anders, weil die Solomama ist dann ab Abschluss des diagnostischen Prozesses dann Selbstzahlerin.
Die eigentliche Behandlung genau ist eine Selbstzahlerleistung. Ja.
Und in was für einem Bereich schwanken da die Kosten? Weil je nachdem, was für medizinische Voraussetzungen die Frau mitbringt, kann sie ja vielleicht eine Insemination kriegen oder braucht sie vielleicht auch eine IVF. Das ist ja ein großer Unterschied.
Genau, also kostentechnisch ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Die Insemination, das sind einige wenige 100 €, die man bezahlt. Und zum Glück muss man auch sagen, die meisten Frauen sind fertile Frauen. Das heißt, es sind Frauen, die jetzt keine großen medizinischen Indikationen mitbringen, eine andere Therapie anzusprechen. Das ist auch gut so, weil damit muss ich ja auch keine ausufernde Kinderwunschtherapie machen in Form von künstlichen Befruchtung oder hormoneller Stimulation. Aber wenn eine IVF vonnöten wird, dann muss man sagen, kann ich den Faktor 10 eigentlich ansetzen. Also dann sind wir auch ganz schnell mal bei 4.000 bis 5.000 €.
Pro Versuch?
Pro Versuch.
Ja, okay. Aber das heißt, wenn die Frau gesund ist und da soweit alles funktioniert, dann kann sie auch im natürlichen Zyklus eine Insemination bekommen und kann schwanger werden.
Genau. Also man muss schon sagen, ein bisschen kritischer muss man aufklären. Man muss aufs Alter der Frau gucken, um auch klar aufzuklären, wie gut sind denn deine individuellen Chancen. Aber per se ist das so. Wir streben eigentlich immer, zumindest kann ich das für uns hier sagen, immer an, wenn es medizinisch sinnvoll ist und umsetzbar, zunächst eine Inseminationsbehandlung anzubieten und dann individuell weiterzuschauen, ob wir tatsächlich irgendwann umstellen müssen auf eine weiterführende IVF. Aber das Gute ist, ich habe auch ganz viele Patienten, die halt in der Inseminationsbehandlung schwanger werden und die keine künstliche Befruchtung brauchen.
Boah, ich stelle mir das so aufregend vor, wenn ich da das Zeug bestellt habe. Und wie viele Inseminationen sind denn in so einer Bestellung drin?
Na, also die Insemination ist ja so, wenn die Frau im natürlichen Zyklus inseminiert werden soll, mache ich erstmal Ultraschallkontrollen, um zu gucken, ob bei ihr ein Eibläschen wächst oder ob man vielleicht das auch gewissermaßen hormonell unterstützen muss, damit eins wächst. Und die Proben, die von dem Spender kommen, das ist immer so, dass eine Spenderprobe pro Versuch verwendet wird, sodass man dann auch dann diese Spenderprobe aufbereitet, also auftaut, aufbereitet, damit sie für die Behandlung auch herangezogen werden kann. Das heißt, wie viele Versuche durchgeführt werden, hängt jetzt auch davon ab, wie viele Proben die Patientin kauft. Man kann natürlich auch nachordern, aber man sagt immer eine Probe pro Behandlung.
Okay, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte möglicherweise in der Zukunft vielleicht einen Geschwisterkinderwunsch, das wird ganz schön kompliziert, ne? Also ich muss es einfach einmal durchdenken und mir dann überlegen, wie viel bestelle ich da, denn wir haben ja schon zwar keine gesetzliche Vorgabe, aber grundsätzlich schon eine Konvention, die sich dahin bewegt, dass jetzt nicht von einem Spender 100 Kinder oder eigentlich auch nicht mehr als 12, was man so überblicken kann, auf die Welt kommen.
Genau, das ist in meinen Augen auch ein bisschen die Verantwortlichkeit der Samenbanken, dass die genau wissen, welche Proben verkaufen wir wohin, wie viele Kinder sind aus der Probenweitergabe und aus den Behandlungen entstanden. Es ist aber so, dass wenn eine Patientin, und das ist ja durchaus so, wenn die Patienten sagen, ich könnte mir auch gut ein Geschwisterkind noch mal 2, 3 Jahren vorstellen, dass die mehrere Proben kaufen und einlagern lassen, falls der Spender halt in 2, 3 Jahren nicht mehr verfügbar ist, weil sie den Wunsch eines Vollgeschwisterchens haben. Und diese Proben dürfen verständlich auch dann in 2, 3 Jahren verwendet werden. Das sind ihre Proben. Und deshalb geht es in meinen Augen auch darum, dass die Samenbank sehr gut guckt, wie viele Proben verkaufen wir, wie ist der Rücklauf, wie viele Kinder gibt es schon, damit man diese eben nicht existierende gesetzliche Bestimmung in der Höchstgrenze zumindest einhält und sagt, wir haben hier Empfehlungen, denen wir nachgingen, dass nicht ein Spender plötzlich 150 Kinder gezeugt hat oder ähnliches.
Ja, genau. Und es geht einfach ja darum, dass man aus den Studien auch weiß, früher ist es halt gemacht worden, ne, weil das nicht so gut organisiert war. Und da weiß man einfach, dass die Menschen, die so viele Halbgeschwister haben, die berichten dann einfach, dass es überfordernd ist und dass sie auch sagen, boah, es tut mir total leid, ich habe jetzt 79 kennengelernt, ich habe kein Interesse mehr, das 80. kennenzulernen, Halbgeschwister. Und das hat aber vielleicht einen jetzt gefunden und hat noch niemanden kennengelernt und hat einen ganz großen Wunsch, ne? Also das dem irgendwie Rechnung zu tragen.
Das ist auch ein Punkt, den ich auch lange Zeit nicht richtig auf dem Schirm hatte als Reproduktionsmedizinerin, weil es auch jetzt nicht so meine ganz zentrale Baustelle ist, aber dass man eben auch in der Beratung mal weitergibt zu bedenken, die kennen sich ja vielleicht dann untereinander irgendwann, die Halbgeschwister, aber auch, dass der Spender, wenn der theoretisch 80 Kinder gezeugt hat, vielleicht beim Kind 56 sagt, jetzt ist aber mal genug mit den Sozialkontakten. Das ist was anderes, als wenn ich vielleicht 6 Kinder gezeugt habe. Und dass man, wenn man das alles für sich mit einberechnet, ist das schon durchaus komplex, was man so in für sich erstmal zurechtlegen muss, bevor man in so eine Behandlung und auch in so eine Entscheidung geht, welche Probe nehme ich? Nehme ich mehrere Proben, weil ich vielleicht noch einen weiteren Familienwunsch habe und so weiter. Also ganz so einfach ist es tatsächlich nicht.
Ja, und es kann ja auch sein, dass der Spender entweder vor der Spende, aus dem dann die Solomutter das Kind bekommt, oder danach auch Kinder bekommt, die bei ihm leben oder nicht oder wie auch immer, ne? Also das, also ich glaube, es macht keinen Sinn, dass bis in jede Eventualität einzeln durchzudenken, weil das super viele Szenarien sind. Aber es ist schon wichtig, dass man irgendwie mal auf dem Schirm hat, okay, das wird spannend, mal gucken, was da kommt. Und dass man irgendwie Mut und Offenheit hat, zu sagen, dem begegne ich dann. Und ich finde, das kann man dann wieder super schön in die Gegenwart holen. Und das machen eigentlich alle Solomütter auch, dass die sagen, ja, natürlich erkläre ich das meinem Kind ab Geburt. Oder wir nennen das Wickeltischgespräch, ne? Dass man schon dann mit dem Baby am Wickeltisch sagt, es ist so schön, dass du da bist und ich habe mir dich so gewünscht. Und zum Glück gab es jemanden, wie auch immer man den nennt, ne, Spender, Erzeuger, biologischer Vater, ist egal, dass man da irgendwie offen mit umgeht. Und da erlebe ich bei den Solomüttern, wenn ich das in der Beratung erwähne, immer, dass die sagen, ja, klar, habe ich alles auf dem Schirm, Kinderbücher sind schon bestellt.
Ja, aber das finde ich toll, also dass man auch so ein Stück weiterdenkt.
Und wie du es auch schon berichtet hast, die Frauen, die hier in die Behandlung kommen, die haben in der Regel mit ihren Familien schon gesprochen, mit ihren Freunden schon gesprochen. Und wenn vielleicht eine Partnerschaft auseinandergegangen ist oder ein Partnerschaftswunsch grundsätzlich da ist, dann ist das irgendwie auch alles bekannt. Also das ist gar nicht so, dass jemand da so eine Riesenbombe platzen lässt, sondern oft irgendwie ein Entwicklungsprozess, der dann dahin führt.
Genau, also das merke ich hier auch. Ich glaube, dass die Akzeptanz meistens bei gleichaltrigen oder ähnlich alten Freunden, Geschwistern sehr hoch ist und auch sehr unterstützend ist. Manchmal haben mir Patienten auch erzählt, naja, die Eltern, die mussten sich so ein bisschen mit dem Gedanken anfreunden, aber jetzt passt es. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass ich das Gefühl habe, meine Patientin steht nicht alleine da, sondern da gibt's eine ganze Familienhorde, die da auf die wartet und die sich alle freuen, dieses Kind zu begrüßen. Und dann macht das eigentlich sehr viel Spaß, dass man sieht, es ist ein sehr willkommenes Kind.
Ja, das ist total schön. Und eben hast du jetzt erklärt, dass die Samenbanken mal so nachhalten sollen, wie viele Kinder auf die Welt gekommen sind. Wer meldet denen denn die Geburt?
Also es gibt tatsächlich so, wir sind verpflichtet, die Geburtsdaten aufzunehmen und weiterzugeben. Also da gibt es ein klares Regiment, an das wir ja gehalten sind. Das muss ich auch jeder Solomutter, die schwanger ist, erzählen, dass sie das nicht vergessen soll. Wird immer vergessen. Dann rufe ich irgendwann an und sag, darf ich gratulieren? Ja, darf ich? Ach ja, da war noch was. Und das müssen wir melden und das geht dann weiter. Das wird auch der Samenbank zurückgemeldet. Also die haben schon einen guten Überblick.
Ja, okay, super, ja. Und jetzt noch eine ganz wichtige Frage, die geht ein bisschen weg eigentlich von dem Thema medizinische Solomutterbehandlung und allem, was wir besprochen haben. Aber Menschen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, stellen sich jetzt vielleicht die Frage, okay, aufwendig, teuer, warum sucht die Frau sich nicht irgendeinen Mann und bekommt mit ihm ein Kind?
Ja, also ich meine, erstmal muss man sagen, jede Frau darf die Entscheidung für sich treffen, was sie machen möchte. Ich glaube, diese Co-Partnerschaften beziehungsweise diese Co-Elternschaften oder auch ein One-Night-Stand hat ja verschiedenste Nachteile. Zum einen muss man sagen, wenn ich mir jetzt irgendjemanden suche, ich weiß gar nicht den Hintergrund, ich weiß auch gar nicht, wenn ich mit dem ungeschützt ins Bett gehe, was ich im Prinzip, ob das ein Risiko ist für mich. Und letztendlich, wenn ich mit dem in Kontakt bleiben will, ja, ist auch die Frage, wie steht er am Ende zum Kind? Wie ist die Unterhaltsgeschichte? Also es kann ja wirklich sehr viele juristische Folgefragen geben und ja auch Komplikationen geben, womit man sich dann rumschlagen muss. Bei der Co-Elternschaft ist es ja genauso. Ein eingetragener Vater, der vielleicht nicht der Partner ist, kann Ansprüche geltend machen. Also er ist unterhaltspflichtig.
Aber auch sorgeberechtigt.
Und sorgeberechtigt. Er kann Ansprüche stellen und plötzlich hat man vielleicht Absprachen, die man vor ein oder zwei Jahren im Guten getroffen hat. Die gibt es so in der Form vielleicht nicht mehr. Also wir machen es bewusst nicht, dass wir bei offen vorgetragenen Verhältnissen, wo wir sagen, es ist nicht die Beziehung, die dahinter steht, sondern es ist eine klare Absprache, dass der praktisch als Privatspender zur Verfügung steht, dass wir sagen, das unterstützen wir, weil wir es für juristisch deutlich komplizierter halten und weil wir im Prinzip auch da der Frau erklären, dass bei einer Samenspende aus einer Samenbank juristisch wir zumindest jetzt seit dem Samenspenderregistergesetz klare Verhältnisse haben und damit auch eine Sicherheit haben für die Frauen. Und gerade diese Unsicherheit, dass da vielleicht ein Vater seine biologische Vaterschaft geltend machen kann, weil er plötzlich sagt, ich entwickle Gefühle für das Kind oder, das halte ich für sehr kompliziert. Zumal es ja auch solche Konstellationen gibt wie, ich lebe in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft mit einer Frau, wir haben den besten Freund und plötzlich möchte der eine Vaterrolle übernehmen für die, da war gar nicht für vorgesehen.
Aber zu der ist er halt berechtigt, ne? Und
zu
wenn man
das
von der anderen Seite sieht, man kann halt Leuten ihre Kinder nicht wegnehmen.
Ja.
Und in dem ganzen Prozess vom Samenspenderegistergesetz geht es ja darum, dass auch ja der Spender nicht weiß, wer seine Probe empfängt. Das heißt, dieser Typ und also man kriegt ja nicht viel Geld dafür, ne?
Nee.
Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber das ist ja jetzt nicht so, dass man sich dann nebenjobmäßig irgendwie richtig Kohle mit dazu
reich
verdienen
wirst
kann.
Nicht.
Ne? Also der ganze Aufwand und die medizinischen Checks und so weiter. Also das ist in der Regel kein Beweggrund.
Mm-mm.
Und dann gehen die Leute ja zu diesen Samenbanken hin, die haben irgendein Motiv, dann werden die auch aufgeklärt und dann geht der Prozess los. Und dann haben die hoffentlich auch schon mal sowas gehört wie ne Halbgeschwister und es kann sein, dass ein Sozialkontakt gewünscht wird und so weiter und so fort. Und alle diese Dinge, die kann man halt als Privatperson auch nicht regeln. Also wenn man sich jetzt vorstellen würde, super, wir gehen einfach zum Anwalt und machen einen Vertrag. Wenn der gegen geltendes Recht verstößt, man kann halt Eltern ihre Kinder nicht einfach wegnehmen.
Nee, also deshalb muss man sagen, das ist schon sehr komplex und das sollte man sich wirklich gut überlegen, ob man diesen Weg für sich gehen möchte. Und ehrlich gesagt, wenn ich zur Samenbank gehe, also das Geld ist nicht das Motiv, die kriegen wirklich nicht so wahnsinnig viel Geld und es gibt ja auch da ganz gute Untersuchungen, dass es wirklich die Motivation ist, dort helfen zu wollen. Aber man muss sich als Spender auch darüber im Klaren sein, mit meiner abgegebenen Spende ist es dann eben auch getan. Ich habe keine Chance, Kontakt zu den Kindern aufzunehmen, die durch meine Spende gezeugt worden sind, sondern das ist wirklich eine Einbahnstraße, dass die Kinder irgendwann den Kontakt zu mir suchen können, wenn sie denn wollen, aber eben nicht andersherum. Und das finde ich für die Frauen auch manchmal noch eine zusätzliche Sicherheit, dass sie sagen, hoffentlich lasse ich da keinen in mein Leben, den ich eigentlich nicht in mein Leben lassen möchte, zumindest nicht unter diesem Kontext. Und die meisten Frauen entscheiden sich dann sehr bewusst auch für eine Spende aus der Samenbank.
Ja, ja. Ja, und die Untersuchungen, die ich kenne zu den Kindern sind so, also bei Spenderkindern generell, das ist ein bisschen paradox, aber die Kinder, die sicher in der Herkunftsfamilie gebunden sind, also die immer ermutigt werden, sich was zu trauen, sich was zuzutrauen, neugierig zu sein, die so eine starke Bindung an ihre Eltern haben, das sind die Kinder, die auch Interesse für die Spenderperson entwickeln, weil die sich dieses Ungewisse auch zutrauen.
Mhm.
Und wenn man jetzt guckt, ne, alle Familien können auseinandergehen, Familien können Konflikte haben und diejenigen Kinder, die in Familien sind, wo vielleicht die Bindung ein bisschen unsicherer ist, das sind auch eher die, die sich dann weniger für die Spenderperson interessieren. Ist ein bisschen paradox. Man würde vielleicht denken, da, wo es zu Hause schlechter ist, die suchen nach einer Ersatzperson, aber es ist eher andersrum. Da, wo es zu Hause super ist, die trauen es sich zu.
Ja, spannend. Also das wusste ich noch nicht. Finde ich super, dass man das auch nochmal mitnehmen kann. Aber es ist sicherlich ein wahnsinnig interessantes Feld. Und ich finde es auch, also mein Appell ist immer noch, was ich mir wünschen würde, wären wirklich Halbgeschwisterregister, dass man ganz klar, wenn man möchte, seine Halbgeschwister erfragen und erfassen kann. Das gibt es nicht. Das ist, läuft ja immer noch sehr über soziale Medien.
Facebook,
ganz genau, muss man so sagen.
Muss man einfach, ist so. Ja.
Ist so, ja. Aber das würde ich mir eher noch wünschen, dass das noch ein bisschen besser geregelt wird. Und ich sage den Frauen auch immer, wenn sie dann jemanden kennenlernen, ihre Kinder im Alter, und man sagt, meinetwegen, ich habe 5 Leute kennengelernt, davon waren 4 irgendwie, geht so, obwohl man weiß, man ist biologisch verwandt, aber das eine Person zwischen, zu der fühlt man sich auch irgendwie verbunden. Das ist ja auch ein Gewinn im Leben. Und deshalb finde ich es schön, wenn man das noch weiter etablieren könnte, dass man einfach dort auch ein Netzwerk ausbreitet, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein gutes Gefühl, selbst wenn der Erzeuger, der Spender den sozialen Kontakt am Ende doch nicht möchte, dass man sagt, ich habe auf dem Wege nochmal Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen, dem mit zumindest biologisch ziemlich nahe steht.
Ja, und bei der Biologie ist es ja auch immer total spannend, dann zu gucken, sind wir denn gleich oder sind wir unterschiedlich? Also das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Prozess, das herauszufinden. Und Menschen, die in der Kindheit lange am selben Ort gelebt haben, die kennen das auch vielleicht von Nachbarskindern, mit denen man ganz, ganz viel Umwelt geteilt hat. Andere Dinge hat man nicht geteilt. Und da ist total interessant, manchmal zu sehen, was ist gleich, was ist unterschiedlich. Und mit manchen fühlt man sich vielleicht verbundener und mit anderen weniger. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass jetzt Einzelkind ist jetzt keine schlimme Daseinsform, ja. Also wenn man als Eltern einfach sein Kind ermutigt, eben Freundschaften zu knüpfen und in soziale Situationen zu gehen, vielleicht einen Mannschaftssport zu machen, dann ist das aus psychologischer Sicht, gibt's da keinerlei Probleme für ein gesundes Aufwachsen und ein schönes Leben.
Also das will ich schwer hoffen, weil ich glaube, dass die Anzahl der Einzelkinder wächst. Das kann man sich aus der Geburtsstatistik heraus schon ablesen. Mein Sohn ist auch Einzelkind, insofern ich habe da Hoffnung. Also das passt schon ganz gut.
Super. Ja, Imke, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Solomutterschaft ist ja eine Möglichkeit, den Wunsch nach Kindern zu erfüllen, wenn vielleicht keine Partnerschaft aktuell da ist. Und wir haben vor allem gelernt, Solomutter ist eine Familienform, die mittlerweile total etabliert ist und die Frauen sind top informiert. Ich freue mich, dass wir so ausführlich darüber gesprochen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Den Link findet ihr ebenfalls in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.